Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Das Beschaffungsamt im Bundesinnenministerium fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Beschaffungsamt will dem Bundestag bis Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Aktuell zahlen Versicherte nur bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 5.500 Euro Krankenkassenbeiträge. Alles darüber ist beitragsfrei. In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Rentnerinnen und Rentner gearbeitet wie noch nie. Wie das Magazin Stern berichtet, waren mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des BSW hervor. Im Vergleich zum Jahr 2004 habe sich die Zahl der arbeitenden Rentner vervierfacht. Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, ziehen die Kinder mit Kostümen durch die Straßen. Svetlana Oheim, RBB 24.
Der Umzug der Kinder startet um 12 auf dem Mariannenplatz und endet im Görlitzer Park. Dort wird dann um 14 Uhr bis 19:30 ein großes Familienfest gefeiert. Der große Umzug des Karnevals der Kulturen beginnt morgen Nachmittag wegen Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße, aber diesmal in Friedrichshain auf Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Etwa 650.000 Menschen werden an der Strecke erwartet.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 19 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 17 und in Neuruppin 13 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, nachmittags Schauer und Gewitter, teils kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter im Studio. Bernhard Kempf, einen schönen Samstag. Dass die EU-Kommission undurchsichtige Zahlungen an Nichtregierungsorganisationen, sogenannte NGOs, leistet, daran gibt es schon länger Kritik. Erst im April, da hat der Europäische Rechnungshof kritisiert, dass nicht nachvollziehbar sei, wofür die Kommission Umweltverbänden eigentlich Geld zahlt. Jetzt berichtet die Welt, aus geheimen Verträgen geht hervor, dass Umwelt-NGOs unter anderem dafür bezahlt wurden, EU-Abgeordnete zu beeinflussen. Das ist aber nicht der einzige Vorwurf, wie unser Korrespondent in Brüssel Matthias Reichel berichtet.
Wie aus den Papieren hervorgehe, seien Umweltverbände beispielsweise für Kampagnen und Klagen gegen Kohlekraftwerke und andere deutsche Unternehmen bezahlt worden. Außerdem hätten sich EU-Kommissionsmitarbeiter bis ins Detail mit Aktivisten abgestimmt, um die Klimapolitik der EU zu protegieren. Die Anschuldigungen sind nicht neu. Seit Monaten steht der Vorwurf im Raum, dass vor allem die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, vergleichbar mit einem deutschen Ministerium, verschiedene NGOs für Lobbyarbeit gegenüber anderen EU-Institutionen bezahlt habe. Seit Monaten wird auch im Europaparlament um die NGO-Gelder erbittert gestritten. So kritisiert die EVP-Fraktion, zu der CDU und CSU gehören, immer wieder die Art und Weise der Vergabe von Mitteln an Nichtregierungsorganisationen. In dieser Debatte kam auch heraus, dass einige NGOs für ihre Lobbyarbeit Betriebskostenzuschüsse erhielten.
Soweit der Bericht aus Brüssel von EU-Korrespondent Matthias Reichel. Der Umgang mit Asylsuchenden an den deutschen Grenzen hat diese Woche die innenpolitische Debatte bestimmt, war auch Thema diese Woche im Bundestag. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte ja im Fall von drei Somaliern deren Zurückweisung auf deutschem Staatsgebiet für rechtswidrig erklärt. Inzwischen sind die drei Betroffenen hier in Berlin und haben Asyl beantragt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU will trotz der Eilentscheidung des Gerichts aber an der bisherigen Praxis der Zurückweisungen festhalten. Wie geht's weiter mit dem Vorhaben der Union, die Migration stärker kontrollieren zu wollen? Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale fasst zusammen, ob und wenn ja, welche Folgen die Berliner Gerichtsentscheidung bislang hat.
In der Praxis an den Grenzen soll sich erstmal nichts ändern, trotz dieser Gerichtsentscheidung. Das heißt, die Bundespolizei soll weiter Asylsuchende zurückweisen, außer es sind Kinder, Schwangere oder andere besonders verletzliche Personen. Innenminister Dobrindt hat zwar viel Kritik bekommen dafür, aber er sagt, wir machen so weiter. Deutschland sei da in einer Art Ausnahmesituation und überlastet ist sein Argument wegen der vielen Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Auch wenn also an den Grenzen erstmal alles so weitergeht, politisch hat sich schon was geändert. Von Anfang an haben ja viele Juristen und Juristinnen gesagt, Deutschland verstößt dagegen europäisches Recht, müsste eigentlich bei jedem, der einreist, erstmal prüfen, welches Land für ein Asylverfahren zuständig ist. Und nach der Gerichtsentscheidung haben es Unionspolitiker nochmal klipp und klar gesagt bekommen, dass das mindestens heikel ist. Früher oder später wird es wohl weitere Entscheidungen von anderen Verwaltungsgerichten geben. Wenn die ähnlich entscheiden, wie das in Berlin, und davon gehen viele Juristen aus, dann wird zumindest der politische Druck steigen. Womöglich sagt auch der Europäische Gerichtshof eines Tages, das geht so nicht. Und vielleicht muss diese ganze Praxis mit den Zurückweisungen an den Grenzen dann doch irgendwann zurückgefahren oder ganz gestoppt werden.
Was die Bundesregierung noch unternimmt, um illegale Migration zu begrenzen, dazu noch einmal Markus Sambale.
Die verschärften Grenzkontrollen und dass auch Asylsuchende zurückgewiesen werden, das ist Teil der härteren Migrationspolitik. Die wurde vor allem von der Union, von Friedrich Merz vorangetrieben, wird aber auch von der SPD, vom Koalitionspartner mitgetragen. Und zu diesem Plan gehören noch viele weitere Maßnahmen, die Migration begrenzen sollen, die auch rechtlich nicht so heikel sind wie die Zurückweisungen. Bei einigen sind die entsprechenden Gesetze schon vorbereitet, müssen aber vom Bundestag noch beschlossen werden. Zum Beispiel soll der Familiennachzug gestoppt werden für Menschen, die zwar nicht als Flüchtlinge anerkannt sind, denen aber in der Heimat Gefahr für Gesundheit und Leben droht. Die sollen also keine Angehörigen mehr nach Deutschland holen können. Außerdem soll die Einstufung der sogenannten sicheren Herkunftsländer vereinfacht werden, damit man Migranten schneller in ihre Heimat zurückschicken kann. Und die Regeln bei Abschiebungen, die sollen verschärft werden. Das sind also verschiedene Maßnahmen, die Menschen auch abschrecken sollen, nach Deutschland zu kommen. So stellt sich die Bundesregierung das jedenfalls vor. Ein Problem bleibt aber, eigentlich müssten Asyl- und Migrationsthemen europäisch organisiert werden. Wir haben ja in Europa, im Schengen-Raum, eigentlich die Idee, dass Grenzen offen sein sollen. Der Haken ist nur, dass viele dieser europäischen Regelungen im Moment einfach in der Praxis nicht funktionieren.
Ja, und was auf europäischer Ebene in Sachen Migrationspolitik läuft, das hat unser Hauptstadtkorrespondent ebenfalls nochmal zusammengetragen.
Schon im letzten Jahr ist in der Europäischen Union eine Asylreform beschlossen worden. Für Deutschland war es da also noch die Ampelregierung, die das mitbeschlossen hat, um Migration in der EU besser und gerechter zu organisieren. Geflüchtete sollen zum Beispiel fairer auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Und ein zentraler Punkt ist, dass an den Außengrenzen der EU mehr getan wird, dass dort alle Ankommenden verpflichtend registriert werden. Dafür sollen dann auch spezielle Aufnahmezentren gebaut werden. Und dort an den Außengrenzen, da soll dann auch über die Asylanträge entschieden werden von Menschen, die keine große Perspektive haben zu bleiben. Und die sollen dann auch recht schnell abgeschoben werden können. Das alles zu planen und zu organisieren, das braucht aber Zeit. Bis Mitte nächsten Jahres soll das erst umgesetzt sein. Und so lange läuft es eben noch schlecht oder gar nicht geordnet weiter wie bislang.
Ja, und sind politische Maßnahmen überhaupt effektiv, um Migration zu steuern und zu reduzieren? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen, sagt Markus Sambale.
Viele Maßnahmen, gerade dieser härtere Kurs der schwarz-roten Bundesregierung, soll dazu führen, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen. Und auch die Ampelregierung hatte ja schon einiges verschärft beim Thema Migration. Tatsächlich kommen weniger Menschen irregulär nach Deutschland, schon seit 1,5 Jahren. Und auch die Zahl der Asylanträge sinkt. Die Politik, die sieht es als Beweis, dass ihre Maßnahmen Wirkung zeigen. Das habe doch zumindest eine abschreckende Signalwirkung, so nach dem Motto, es wird ungemütlicher in Deutschland für Migranten. Viele Fachleute sagen aber, dieser kausale Zusammenhang lässt sich nicht oder zumindest nicht eindeutig belegen. Es werden auch viele andere Gründe genannt, warum Flüchtlingszahlen gerade zurückgehen. Zum Beispiel, weil es auf der Westbalkan-Fluchtroute strengere Grenzkontrollen gibt oder weil seit dem Sturz von Diktator Assad in Syrien weniger Syrer und Syrerinnen Schutz in Europa suchen.
Informationen und Erläuterungen von Markus Sambale waren das aus dem Hauptstadtstudio. 9:10, die Zeit jetzt 9:10. Autor, zeitloser Klassiker, Literaturnobelpreisträger und auch politischer Mahner, all das war Thomas Mann. Gestern wäre er 150 Jahre alt geworden und ihm zu Ehren gab es rund um die Welt große Festveranstaltungen, unter anderem in München, Zürich, Marseille und auch in Los Angeles. Und natürlich in seiner Geburtsstadt Lübeck, dort gab es gleich zwei Festakte und NDR-Reporterin Linda Ebner war mit dabei.
Die Oper Lohengrin von Wagner, die Lieblingsmusik von Thomas Mann. Gestern Abend wurde das Vorspiel aus der Oper vom Philharmonischen Orchester Lübeck gespielt. Die habe er als junger Mensch bereits im Theater Lübeck gehört, heißt es in einem Ton von Thomas Mann, der vor dem Konzert abgespielt wurde. Im Hintergrund ist ein großes Bild von dem Schriftsteller zu sehen. Bei der Veranstaltung mit dabei sein Enkel Frido Mann. Er ist extra aus der Schweiz nach Lübeck gekommen. Solch eine große Feier mit gleich zwei Festakten hätte Thomas Mann gefallen, sagt der 85-Jährige.
Er ließ sich schon ganz gerne feiern. Er hat es ja auch selbst persifliert in dem Bekenntnis des Hochstaplers Felix Krull, wo er selber beschreibt, wie dieser Felix Krull, dieses Glückskind, dem alles so in den Schoß fällt, wie der schon als kleiner Junge mit einem Wagen durch die Stadt gezogen wird und dann immer salutiert, als wäre er der Kaiser. Das waren so Fantasien, die er wahrscheinlich als Kind selbst irgendwo hatte. Und er hat es sehr genossen, dieses geachtet hat.
Ein paar Stunden vor dem Festakt im Theater fand am Nachmittag eine Feierlichkeit in der St. Ägidienkirche in Lübeck statt. Dazu ist extra Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gekommen. In seiner Rede würdigte er Thomas Mann als hingebungsvollen, akribischen Schriftsteller, dessen Produktivität schon seine Zeitgenossen erstaunte.
Thomas Mann war durch und durch Künstler, Schriftsteller, seinem Werk hingegeben wie kaum ein anderer.
Am Abend im Theater Lübeck stand die Lieblingsmusik von Thomas Mann im Vordergrund. Unter dem Titel »Das Konzert seines Lebens« hat das Philharmonische Orchester Lübeck nicht nur Werke von Richard Wagner gespielt, sondern auch von Claude Debussy, Ludwig van Beethoven und César Franck. Alles Komponisten und Stücke, die Thomas Mann privat gerne gehört hatte, erzählt Frido Mann.
Den Lohengrin-Vorspiel, dass er die Leonoren-Ouvertüre von Beethoven, dass er das hört und dass er dann im französischen Teil César Franck-Symphonie, das weiß ich noch genau, dass er das äußerst schätzte.
Zwischen den Musikbeiträgen kam Thomas Manns Enkel Frido Mann auf die Bühne. Er hielt keine klassische Festrede, sondern las etwas vor.
Ich habe ein Büchlein geschrieben, eine kleine Streitschrift, kann man sagen, eine Broschüre, 80 Seiten. Es kommt das Hauptzitat aus dem Zauberberg, nämlich um der Güte und Liebe willen, also nicht Gewalt. Und dann heißt es 10 Wege eines kämpferischen Humanismus. Und ich werde das Einleitungskapitelchen lesen.
Darin heißt es:
Das Miteinander ist kein Zustand. Es ist ein Prozess, ein Ideal, ein Ziel und in diesem Sinne auch eine Hoffnung oder gar eine Sehnsucht.
Das Publikum war von Friedemanns Beitrag ergriffen.
Es ging um das Miteinander und hat sich ja dann auf das Miteinander, auf alles, was jetzt zeitpolitisch momentan wichtig ist, hinergeben, dem Krieg im Gazastreifen und der Problematik von Muslimen und Christen an einem Ort und so. Und das fand ich schon beachtlich.
Ja, dass die Demokratie ja in Hin und Her, auf und ab und ständig im Wandel ist und von uns geschützt werden muss.
Die Hansestadt Lübeck feiert das ganze Jahr den 150. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers mit verschiedenen Veranstaltungen, Vorträgen und der nun eröffneten Ausstellung im St. Annen-Museum mit dem Titel Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie.
Festakt in Lübeck gestern zum 150. Geburtstag von Thomas Mann. Ein Beitrag von Linda Ebner war das.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, das dürfte wohl viele Tennisfans freuen. Bei den French Open in Paris treffen morgen im Herrenfinale die beiden derzeit besten Spieler aufeinander. Das ist der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz und dann der Weltranglistenerste Jannik Sinner. Sinner hat sich gestern Abend im Halbfinale gegen Novak Djokovic durchgesetzt. RBB 24 Inforadio Sportreporter Guido Ringel hat das Match in Paris für uns beobachtet.
Wie der Italiener auch den großen Novak Djokovic ausschalten konnte, war sagenhaft. Geradeaus, von hinten heraus mit diesem enormen Tempo und den überraschenden Richtungsänderungen. Dreisatzerfolg für Sinner, der im Moment des Erfolges aber auch an seinen Gegner dachte.
Novak hat so viel erreicht. Er ist der beste Spieler in der Geschichte unseres Sports. Gegen ihn zu spielen ist zwar toll, aber ich habe versucht, nicht an die Legende Djokovic zu denken. Ich war angespannt. Ich wusste, was da auf mich zukam. Ich bin froh, wie ich damit umgegangen bin. Und Sonntag wird super schwer.
Im Finale lauert also Carlos Alcaraz auf ihn. Das war der, der von einer Verletzung seines Gegners profitierte. Lorenzo Musetti hatte einen großartigen Tag erwischt und konnte dem Favoriten Alcaraz das Leben so richtig schwer machen, bis ihn eine Oberschenkelverletzung aus dem Rennen warf. Aufgabe im vierten Satz. Der Spanier war weiter und steht wie im letzten Jahr im Finale. Es ist aufgrund der Leistungen beider Endspielteilnehmer unmöglich, diesmal einen Favoriten zu benennen. Klar ist, es kann eigentlich nur ein phänomenales Spektakel werden.
So viel zu den Herren. Schauen wir noch aufs Damenfinale heute Nachmittag. Da treffen die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste aufeinander. Arina Sabalenka aus Belarus spielt dann gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff. Los geht es ganz um 15 Uhr und wir werden hier in Ausschnitten davon live berichten. Damit zum Fußball. Die italienische Nationalmannschaft hat zum Start in die WM-Qualifikation deutlich gegen Norwegen verloren, denn 0:3 hieß das gestern Abend in Oslo. Das wiederum ist aber eine gute Nachricht für das deutsche Team, denn derzeit liegt Deutschland als 10. der Weltrangliste einen Platz hinter Italien. Nur die besten 9 Teams der Welt werden beim Turnier im Sommer 2026 als Gruppenköpfe gesetzt sein. Morgen kann Deutschland dann selbst Punkte für die Weltrangliste sammeln mit einem Sieg gegen Frankreich, Reporter Felix Mansel berichtet.
Mit dem Bus zum kleinen Finale. Nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach zieht der DFB-Tross nach Stuttgart um. Dort wollen Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler morgen gegen Frankreich zeigen, dass sie es besser können als zuletzt bei der Halbfinalniederlage gegen Portugal. Denn der Auftritt gegen Ronaldo, Vitinha und Co. hat in Deutschland Zweifel darüber aufkommen lassen, wie gut die DFB-Elf wirklich ist. Deshalb ist die Partie um Platz 3 der Nations League eine gute Chance, um das etwas ramponierte Image wieder aufzupolieren. Die Partie wird die letzte von Sandro Wagner sein. Der bei den Spielern beliebte Assistenztrainer wechselt zur neuen Saison zu Bundesligist FC Augsburg. Und die DFB-Elf will ihn mit einem Sieg verabschieden.
Deutschland gegen Frankreich, also morgen um 15 Uhr geht's los und wir werden hier im Inforadio live von dieser Partie berichten.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg, Temperaturen aktuell zwischen 18 und 20 Grad. Wir packen noch was drauf. 25 Grad können das heute werden. Erst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Später wird es dann auch nass, denn dann ziehen vereinzelt auch Gewitter auf. Morgen am Pfingstsonntag ebenfalls Schauerwetter, dazu auch noch windig. Pfingstmontag ebenfalls wechselhaft. Temperaturrückgang dann auf 16 bis 19 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafeland Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest. 10 Minuten dauert's länger. Die B1 Küstrin Kiez Müncheberg ist zwischen Alt-Tucheband und Seelo nach einem Unfall voll gesperrt. Stadtverkehr Berlin Charlottenburg, die Hardenbergstraße ist zwischen Steinplatz und Joachimsthaler Straße in beiden Richtungen gesperrt. Der Tiergartentunnel ist zwischen Reichpietschufer und Heidestraße ebenfalls in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Zur Regionalbahn: auf der RE1 entfallen bis 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Als Ersatz fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.20 Uhr. Beamte der Europäischen Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Ziel sei gewesen, die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Dafür sei Steuergeld in Millionenhöhe geflossen. Pascal Küpper.
Laut der Welt am Sonntag sind die Verträge sehr konkret. So seien als Gegenleistung für Fördergeld etwa eine bestimmte Anzahl an Lobbybriefen, Nachrichten in Social Media und Treffen mit Parlamentariern gefordert worden. Als Beispiele werden Klagen gegen deutsche Kohlekraftwerke genannt oder auch die Beeinflussung von EU-Abgeordneten, bevor über Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien abgestimmt wurde.
Das Beschaffungsamt im Bundesinnenministerium fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Beschaffungsamt will dem Bundestag bis Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Rentner gearbeitet wie noch nie. Wie das Magazin Stern berichtet, waren mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des BSW hervor. Raphael Piepermantier.
Demnach hat sich die Zahl der arbeitenden Rentner seit 2004 vervierfacht. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte kürzlich für Empörung gesorgt mit der Aussage, in Deutschland arbeiteten zu wenige Rentner. Für mehr Wohlstand müsse die Zahl steigen. BSW-Chefin Wagenknecht warf Linnemann vor, ältere Menschen mit der Debatte zu verhöhnen.
Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Aktuell zahlen Versicherte nur bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 5.500 Euro Krankenkassenbeiträge. Alles darüber ist beitragsfrei. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Ein Gesetzentwurf dazu sei in Arbeit und befinde sich in der Abstimmung zwischen den Behörden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 19 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 17 und in Neuruppin 13 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, nachmittags Schauer und Gewitter, zum Teil auch kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 9.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und jetzt weiter für Sie im Studio Bernhard Kempf und wir schauen in dieser Stunde nach Israel und auf den Gazakrieg. Da gibt es Bilder von bewaffneten Banden, die im Gazastreifen mit der israelischen Armee zusammenarbeiten sollen. Jetzt häufen sich Medienberichte darüber, nachdem ein israelischer Politiker das Ganze öffentlich gemacht hat. Was dahinter steckt, Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
Avigdor Lieberman ist ein altgedienter Politiker in Israel vom Typ Bulldozer. Gerade ist er in der Opposition und hat es mit einer Veröffentlichung geschafft, die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu in Schwierigkeiten zu bringen. Kritik am Krieg im Gazastreifen gibt es in Israel genug, aber das, was Lieberman in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 12 gesagt hat, ist Sprengstoff. Plötzlich verteilt der Staat Israel Waffen an alle möglichen Banden. Sie erhalten Waffen vom Staat Israel. Das ist völliger Wahnsinn. So wie Netanyahu damals versuchte, gegen die palästinensische Autonomiebehörde ein Gegengewicht mit der Hamas aufzubauen, baut er jetzt Milizen, die sich mit dem Islamischen Staat identifizieren, als ein Gegengewicht zur Hamas im Gazastreifen auf. Ein schwerwiegender Vorwurf, aber auch was danach passierte, war eher ungewöhnlich. Benjamin Netanyahu tat nämlich so, als sei das, was Lieberman da gesagt hatte, völlig normal. Was hat er schon veröffentlicht, dass Sicherheitsbehörden Clans in Gaza beauftragt haben, die sich gegen die Hamas stellen? Was soll daran schlecht sein? Das ist nur gut, es rettet Leben israelischer Soldaten. Aber die Veröffentlichung dessen hilft ausschließlich der Hamas. Das, was da vom israelischen Regierungschef lapidar bestätigt wurde, ist keine Kleinigkeit. Denn während Israel im Gazastreifen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen kämpft, kooperiert die Armee mit anderen Gruppen und stattet sie offenbar auch mit Waffen aus. Im Gazastreifen erreichen wir Ali Abu Hashem. Er will nicht viel über sich verraten, nur dass er Aktivist ist. Offen spricht er aber über die Ziele Israels bei dieser Kooperation. Die Israelis wollen, dass sich die Palästinenser selbst regieren. Entsprechend dem israelischen Wunsch sollen einige Milizen mit der Führung des Gazastreifens beauftragt werden. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass eine Miliz im Süden des Gazastreifens gebildet wurde, die 100 bis 300 Menschen umfasst. Diese Miliz wird von Yasser Abu Shabab geführt. Diese Miliz besteht aus einer Gruppe Krimineller und einige waren in Gefängnissen im Gazastreifen. Das ist ein gefährlicher Indikator für die nächste Phase. Yasser Abu Shabab, der Milizenführer, ist Anfang 30. Er hat einen Facebook-Auftritt. Dort gibt es Fotos von ihm mit schusssicherer Weste und einer Waffe in der Hand. Vor der Brust hängt lässig eine Sonnenbrille. Auch die Miliz, die ihr anführt, hat einen Auftritt in den sozialen Medien. Dort nennt sie sich Palestinian Popular Forces. Es gibt ein Logo und im Text palästinensisch nationale Töne. Die Gruppe soll in Abstimmung mit Israel im Süden des Gazastreifens operieren. Ein anonymer israelischer Offizieller sagte im Radiosender Kan, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir reden über eine militärische Einheit, die Anweisungen von hoher Stelle bekommt. Gangs in Gaza werden mit Waffen ausgestattet. Sie bekommen Anweisungen von Offizieren und vom Geheimdienst, die vor Ort begleiten. Yasser Abu Shabab ist sicher kein Freund der Hamas. Er soll wegen Drogenschmuggels in Gaza im Gefängnis gesessen haben. Und es gibt Gerüchte, dass er und seine Miliz Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben, auch eine Terrororganisation. Von sich selbst sagt die von Israel unterstützte Miliz, sie sichere die Hilfsgüter. Tatsächlich gibt es Vorwürfe, ihre bewaffneten Kämpfer hätten LKW mit Hilfsgütern geplündert. Ali Abu Hashem, der Aktivist aus Gaza, über das, was möglicherweise dahinter steckt. Die Hamas schafft es nicht mehr, den Gazastreifen zu kontrollieren. Dieses Chaos erstreckt sich ehrlich gesagt über das gesamte Gebiet. Es gibt Chaos und ein Vakuum. Es gibt niemanden, der die palästinensische Bevölkerung schützt. Heute schließt die Miliz dieses Vakuum. Das Zeichen ist klar. Die Hamas ist nicht in der Lage oder hat große Probleme, den Gazastreifen zu führen. Israel jedenfalls scheint in der jetzigen Phase auf die Truppe zu setzen und könnte dieses Modell auch in anderen Teilen des Gazastreifens nutzen. Kritiker sagen, damit setze Israel auf andere, sehr radikale Kräfte und das trage nicht zur Stabilität im Gazastreifen bei.
Soweit Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv über bewaffnete Gruppen, die im Gazastreifen mit der israelischen Armee zusammenarbeiten sollen. Ganz anderes Thema. Ständiger Lärm kann krank machen, das wissen wir, gerade auch der ständige Krach in einer Großstadt wie etwa Berlin. Deshalb stellt der Senat hier schon seit Jahren sogenannte Lärmaktionspläne auf. Es gibt auch einen aktuellen für die Jahre 24 bis 29, aber der ist jetzt Mitte 25 noch immer nicht vom Senat verabschiedet. Und wichtige Vorhaben sind deshalb bisher auch noch nicht umgesetzt. Warum ist das so? Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller hat mit Politikern und mit Betroffenen darüber gesprochen.
Ich habe sie akustisch nicht gehört.
An der Frankfurter Allee in Friedrichshain ist es richtig laut. Nicht nur, wenn der Rettungswagen vorbeifährt, auch der normale Verkehr dröhnt ständig. Regine Laroche von der örtlichen SPD startete deshalb schon 2021 eine Petition für Tempo 30.
Es ist nicht, weil wir besonders geräuschempfindlich sind. Wir leben in einer Großstadt. Man muss einen bestimmten Lärm auch ertragen können. Aber dieser Lärm hier an der Frankfurter Allee, der ist tatsächlich auch schon gesundheitsbelastend, besonders für die Menschen, die direkt an der Frankfurter Allee wohnen.
Die Lärmkarte des Senats zeigt über 70 Dezibel, so laut wie eine Waschmaschine im Schleudergang. Der Lärmaktionsplan sieht mehr nächtliche Tempo-30-Zonen vor, wovon hunderttausende Menschen profitieren könnten. Doch das Konzept fehlt noch, kritisiert SPD-Verkehrsexperte Tino Schopf.
Nach meiner Kenntnis geht es jetzt noch mal um 230 Kilometer Straßenabschnitte, an denen Tempo 30 in der Nacht angeordnet werden soll, von 22 Uhr bis morgens 6 Uhr. Und da warte ich auf die Umsetzung.
Das Konzept steht, heißt es aus der CDU-geführten Verkehrsverwaltung. Infos gibt es aber erst, wenn der Senat den Lärmaktionsplan Mitte Juni verabschiedet hat. Warten auch bei einem anderen wichtigen Punkt des Plans, sogenanntem Poserlärm, wie rasantes Beschleunigen oder Motoraufheulen. Lärmblitzer können helfen, aber nach einem Pilotversuch am Kudamm sieht der Senat noch offene rechtliche Fragen. Die will er über den Bundesrat klären. Das wird dauern. Auch bei anderen Projekten geht es langsam voran, etwa beim Flüsterasphalt, der Straßen leiser macht. Drei Projekte mit Beteiligung der Verkehrsverwaltung gab es im vergangenen Jahr. Bilanz: knapp 4 Kilometer neuer Flüsterasphalt. Warum so wenig? Weil er nur zum Einsatz kommt, wenn Straßen grundsaniert werden, erklärt Johannes Kraft, verkehrspolitischer Sprecher der CDU.
Was nicht funktioniert, rein aus finanziellen Gründen, ist, dass man sagt, man tauscht jetzt den Asphalt einer intakten Straße durch Flüsterasphalt aus. Das ist einfach viel, viel zu teuer.
Schallschutzfenster gegen Lärm werden vom Senat gefördert, aber 2024 blieb mehr als die Hälfte der Fördergelder liegen. Zu weniger Anträge, sagt die Verwaltung. Für dieses Jahr sieht die Auslastung besser aus. Es ist allerdings auch deutlich weniger Geld im Fördertopf. An vielen Stellen der Stadt fürchten Bürgerinnen und Bürger, dass die Lärmbelastung eher zu als abnimmt. Denn nach dem Willen der CDU sollen auf knapp 2 Dutzend Hauptstraßen Tempo-30-Zonen wegfallen. Die waren aus Luftreinhaltegründen eingerichtet worden. Jetzt sind die Luftwerte besser. Die grüne Verkehrsexpertin Oda Hassepass kritisiert, es brauche nicht weniger, sondern mehr Tempo 30.
Tempo 30 ist sauber, sicher und leise. Also die Vorteile liegen auf der Hand. Und es ist jetzt einfach Ignoranz und Politik gegen die Menschen, dass die CDU hier nicht handelt.
Mitte Juni zur Senatssitzung ist dann vielleicht auch klar, wie es an der Frankfurter Allee weitergeht. Regina Laroche klingt jedenfalls nicht optimistisch.
Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber offen gestanden unter der derzeitigen Verkehrsverwaltung sehe ich da ein bisschen schwarz.
Das sagt die SPD-Politikerin Regina Laroche im Beitrag von RBB-Reporterin Sabine Müller. Soziale Medien gehören bei vielen Jugendlichen zum täglichen Begleiter. Nicht selten verbringen sie Stunden bei TikTok oder bei Instagram. Zu viel Zeit, sagen Experten, und warnen deshalb vor den Folgen, die da wären: Sucht, Mobbing oder auch psychischer Druck. Als erstes Land der Welt hat Australien ein Nutzungsverbot sozialer Medien für Jugendliche unter 16 Jahren beschlossen. Und auch hierzulande gibt es solche Forderungen nach einer Altersgrenze. Aber bringt das was und ist das wirklich sinnvoll? RBB24-Reporter Felix Leitmeier hat mit zwei Müttern darüber gesprochen.
Als Verena Hollers Sohn 9 Jahre alt ist, fragt er sie abends auf der Bettkante: Wann bekomme ich ein Smartphone und wann darf ich in soziale Medien?
Ich war damals völlig überrascht von der Frage, weil ich es viel zu früh fand und gar nicht damit gerechnet hatte.
Damals entscheidet sie, vor 14 gibt es kein Handy, kein Social Media. Für ihn ist das in Ordnung, aber das ist fast 10 Jahre her. Seitdem hat sich vieles geändert.
Die Entwicklung hat sich ja rasant beschleunigt. Heute haben ja wahnsinnig viele Kinder eben im Grundschulalter schon Smartphones, zum Teil schon in der ersten Klasse. Es ist keine Seltenheit.
Der Gruppenzwang ist demnach enorm. Bei ihrer jüngeren Tochter, die heute 10 Jahre alt ist, entscheidet Holler deshalb, sie spricht sich mit den anderen Eltern in der Klasse ab.
Da haben wir das Glück, dass bei uns in der Klassengemeinschaft eben ein ganz großer Konsens herrscht unter den Eltern, dass die alle keine Smartphones bekommen, bevor sie quasi in der 8. Klasse sind. Und das ist dann für diese Kinder auch völlig in Ordnung.
Weil sie von diesem Konzept so überzeugt ist, gründet Verena Holler die Initiative Smarter Start ab 14. In Brandenburg, darunter Beelitz, Neu-Sedin, Wilhelmshorst und Potsdam, in den Kiezen von Berlin und über Deutschland verteilt. Überall vernetzt sie Elterngruppen an Schulen, die es wie Verena Holler machen wollen. Das ist ihr aber nicht genug.
Wir haben eine sogenannte E-Petition im Bundestag eingereicht mit der Forderung der Einführung eines gesetzlichen Mindestalters von 16 Jahren für Social Media.
Mit dem Mindestalter ab 16 orientiert sich Verena Holler an Australien, wo es eine solche Regelung schon gibt.
Ein gesetzliches Mindestalter ist ein ganz bewährtes und effizientes Instrument des Jugendschutzes. Das haben wir für Alkohol, für Tabak, für Glücksspiel, für Filme mit FSK, für Orte.
Dass Kinder auf sozialen Medien nichts verloren haben, findet eigentlich auch Sozialforscher Kilian Hampel. Er ist Co-Autor der bekannten Trendstudie Jugend in Deutschland.
Es ist schon grundsätzlich so in der Wissenschaft erkannt worden, dass erst ab 14 bis 16 Jahren Jugendliche wirklich in der Lage sind, solche Risiken, digitale Interaktionen zu verstehen.
Ein Drittel der jungen Menschen würden von sich sagen, smartphone-süchtig zu sein.
Wir sehen klare Zusammenhänge zwischen exzessiver Nutzung digitaler Medien und der erhöhten Anfälligkeit für depressive Symptome, für psychische Belastungen, für Angststörungen, auch für Schlafprobleme tatsächlich.
Trotzdem. Kilian Hampel ist gegen ein gesetzliches Mindestalter, wie es Verena Holler fordert.
Und es braucht erstmal digitale Medienbildung für Kinder, für Jugendliche, aber auch für Lehrkräfte und für Eltern. Dann müssen viel, viel stärker die Plattformen in die Verpflichtung genommen werden.
Seine Studie zeige zudem, immer mehr junge Menschen sind sich bewusst, dass ihr Smartphone ein Problem ist und verzichten deswegen sogar freiwillig auf soziale Medien.
Braucht es ein Mindestalter in Deutschland für die Nutzung von Social Media? Ein Beitrag von rbb24-Reporter Felix Leitmeier war das.
rbb24 Inforadio Wirtschaft.
Die Messe Berlin ist zurück, das sagt der Chef Mario Tobias. Den Einbruch der Corona-Krise hat das Unternehmen überwunden. Ja, im vergangenen Jahr gab es sogar einen Rekordumsatz und trotzdem ist nicht alles rosig. Denn es gibt Konkurrenz im Ausland, es gibt Sanierungsbedarf auf dem Gelände. Dazu kommt noch der geplante Umbau des Autobahndreiecks Funkturm inklusive absehbarer Verkehrsprobleme. Wie also steht's um die Berliner Messe? rbb24-Reporter Sebastian Schöbel hat sich umgehört.
Hochzufrieden gab Messechef Mario Tobias kürzlich bekannt, die Messe Berlin hat 2024 ein Rekordjahr hingelegt. Gut 480 Millionen Euro Umsatz, davon blieb nach allen Abzügen ein Überschuss von 55 Millionen Euro übrig.
Wir sind mit unserem Kerngeschäft massiv zurück. Und gerade in so einem besonders starken Jahr wie 2024 mit der größten Innotrans aller Zeiten, 170.000 Menschen bei uns auf dem Messegelände, 90% davon aus dem Ausland, haben wir ein unglaublich starkes Jahr hingeliefert und haben einfach Rekordzahlen auch nicht nur in den Umsätzen, sondern auch in den Erträgen aus unserem Messe- und Kongressgeschäft gemacht.
Der Verweis auf das Kerngeschäft ist wichtig. Zuletzt besserte nämlich vor allem der Großauftrag für die Flüchtlingsunterkunft auf dem Ex-Flughafen Tegel die Bilanz der Messe auf, was dem landeseigenen Unternehmen auch Kritik eingebracht hat. Messechef Tobias kontert.
Und das Geld, was dort umgesetzt wurde, wo wir im Auftrag des Landes Berlin die Sicherheit übernommen haben, die Bauten übernommen haben, das ist auch etwas, was wir natürlich hier wieder am Standort Berlin reinvestieren. Das heißt, es ist Geld, was im Endeffekt in Berlin dann bleibt.
Vor allem aber brummt eben das Messegeschäft wieder. Gerade erst fand zum ersten Mal die GITEX Europe statt, ein Ableger von einer der größten Tech-Messen der Welt in Dubai. Für Berlin ein Coup, sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, und ein wirtschaftspolitischer Strategiewechsel.
Deep Tech, Fintech, Health Tech, Green Tech, Games. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind die großen Wachstumsfelder für Berlin. Und da brauchen wir eben auch Investoren aus dem Ausland, die eben auch eine Souveränität hier ermöglichen in Deutschland, in Europa, die ein wenig uns auch unabhängig macht von dem, was in den USA passiert.
Und die Messe soll dafür der entscheidende Hebel sein, wenn da nicht die ein oder andere Ablenkung wäre. Etwa die Debatte über einen Umzug der Messe zum Flughafen Tempelhof, angestoßen vom EUREF-Macher und Architekten Reinhard Müller.
Die Messe an dem Standort war unter Westberliner Zeiten, glaube ich, super. Aber ich glaube, so eine Stadt muss mal in die Zukunft denken.
Indem man das Geld, das für die Sanierung der Messe laut Müller nötig wäre, in einen Neubau in Tempelhof steckt und auf dem Messegelände unterm Funkturm Wohnungen baut. Die Messe aber winkt ab und hat andere Pläne. Sie will ins Ausland expandieren mit immer neuen eigenen Veranstaltungen. Die Tourismusmesse ITB zum Beispiel soll nächstes Jahr erstmals nach Südamerika gehen. Und in Asien will man eine neue IT-Messe für die Gesundheitsbranche starten.
Sebastian Schöbel berichtete ja und mehr über die Messe Berlin. Hören Sie hier im Programm um kurz nach 11:30. Jetzt schauen wir aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Marzahn meldet 20 Grad, Altdöbern 21 Grad, bis zu 25 Grad sollen das heute werden. Dabei wechseln sich erst Sonne und Wolken ab, später wird's dann auch nass, dann ziehen vereinzelt auch Gewitter auf. Morgen am Pfingstsonntag Schauerwetter, dazu noch windig. Und Pfingstmontag ebenfalls wechselhaft, die Temperaturen gehen dann sogar ein bisschen zurück. Dann nur noch Werte zwischen 16 und 19 Grad. Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafeland Baustellenstau zwischen Großkreuz und Lees plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin-Charlottenburg, die Hardenbergstraße ist zwischen Steinplatz und Joachimsthaler Straße in Richtung Zoo gesperrt nach einem Unfall. Der Tiergartentunnel ist zwischen Reichpietschufer und Heidestraße in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Ab 12.30 Uhr zieht der Kinderkarneval vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Vor allem rund um den Görlitzer Bahnhof müssen Sie mit Behinderungen rechnen. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt, voraussichtlich bis Anfang Dezember. Zur Regionalbahn auf der RE1 entfallen bis 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam, als Ersatz fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Die Europäische Kommission hat offenbar Umweltverbände eingesetzt, um für ihre Klimapolitik zu werben. Das geht aus Verträgen hervor, die der Welt am Sonntag vorliegen. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Wie aus den Papieren hervorgehe, seien Umweltverbände beispielsweise für Kampagnen und Klagen gegen Kohlekraftwerke und andere deutsche Unternehmen bezahlt worden. Außerdem hätten sich EU-Kommissionsmitarbeiter bis ins Detail mit Aktivisten abgestimmt, um die Klimapolitik der EU zu protegieren. Seit Monaten steht der Vorwurf im Raum, dass vor allem die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission verschiedene NGOs für Lobbyarbeit gegenüber anderen EU-Institutionen bezahlt haben.
Der neue Wehrbeauftragte Otte will mehr Druck bei der Wehrpflicht machen. Er will sich das Thema noch in diesem Jahr vornehmen. Man müsse die Truppe vor Überforderung schützen, sagte der CDU-Politiker der ARD. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, drängt auf eine Pflicht. Allerdings eine allgemeine Dienstpflicht, also auch im sozialen oder zivilgesellschaftlichen Bereich. Die SPD lehnt die Vorhaben ab. Fraktionschef Miersch verweist in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf den Koalitionsvertrag. Dort sei festgelegt, dass man auf Freiwilligkeit setze. Über eine Wehrpflicht könne man gegebenenfalls in der nächsten Legislaturperiode verhandeln, also in 4 Jahren.
Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Aktuell zahlen Versicherte nur bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 5.500 Euro Krankenkassenbeiträge. Alles darüber ist beitragsfrei. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Ein Gesetzentwurf dazu sei in Arbeit und befinde sich in der Abstimmung zwischen den Senatsverwaltungen. In Berlin gibt es rund 70.000 Kleingärten. Fahrgäste müssen seit dem Abend in Berlin im Regional- und S-Bahn-Verkehr Einschränkungen hinnehmen. Zwischen den Bahnhöfen Spandau und Charlottenburg wird an den Oberleitungen gearbeitet. Ricardo Westphal, RBB 24.
Dadurch sind unter anderem RE8 und RB23 eingeschränkt. Sie fahren nicht zum Flughafen BER. FEX und S-Bahnen fahren aber weiter nach Schönefeld. In Pankow wird wieder an der Eisenbahnbrücke über der Wollangstraße gebaut. Die ist in dem Bereich nun bis Dezember für den Verkehr gesperrt. Die S1, 8, 25, 26 und 85 fahren erstmal bis Mittwochnacht verkürzt oder werden umgeleitet. Es gibt aber auch einen Busersatzverkehr zwischen Bornholmer und Weidmannslust.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 20 und in Pritzwalk 15 Grad. Auch morgen wechselhaft, nachmittags Schauer und Gewitter, zum Teil kräftiger, bei 17 bis 20 Grad. Die Zeit, es wird 9.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Bernhard Kempf im Studio, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Füchse Berlin können morgen Handballgeschichte schreiben, denn der Meistertitel ist sowas wie zum Greifen nah. Berlin war in den letzten Jahren schon häufiger dicht dran am Pott, hat aber den Titel jeweils dann knapp verpasst. Bei der Partie morgen bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim reicht ein Unentschieden, weil die Füchse einen Punkt besser dastehen als Titelverteidiger Magdeburg und die Füchse außerdem auch die bessere Tordifferenz haben. Einer, der morgen in Mannheim auch in der Halle sitzen wird und natürlich fest die Daumen drücken wird, das ist Paul Drucks. Er ist ehemaliger Kapitän der Füchse, der seine Profikarriere nach einer schweren Verletzung beenden musste. Vorgestern Abend ist er hier in der Berliner Max-Schmeling-Halle ganz groß von seinem Team und von den Fans verabschiedet worden. Und was hat diesen Tag für ihn denn besonders gemacht? Was hat er für ihn bedeutet? Das hat mir Paul Drucks vorhin erzählt.
Boah, der ganze Tag hat schon sehr aufregend angefangen. Ich habe tatsächlich sehr schlecht geschlafen die Tage davor und habe kaum Auge zugemacht. War natürlich ein bisschen aufgeregt. Hatte zum Glück meine Familie um mich rum. Meine Eltern sind gekommen, meine Geschwister und meine Frau mit den Kindern. Hatten vorher eine kleine Veranstaltung mit den Liebsten, die ich so um mich rum haben wollte. Das war sehr, sehr emotional und danach konnte ich das dann einfach nur genießen. Es war echt eine ganz, ganz tolle Aufmerksamkeit, die man bekommen hat und eine Wertschätzung. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
An diesem Abend, von dem wir da reden, da haben Sie auch gesagt, das, was jetzt folgt, das wird noch viel spannender. Spannend wird natürlich auch das Finale morgen in Mannheim. Wie wird das für Sie, das alles entscheidende Spiel der Füchse zu sehen, ohne dass Sie eingreifen können?
Ja, das ist natürlich das einzig Schwierige daran. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hab da wirklich sehr großes Vertrauen in diese Truppe. Die spielen einen überragenden Handball gerade. Ich glaube nicht, dass sie morgen zu stoppen sind. Deshalb gehe ich da relativ entspannt rein. Aber klar, ich meine, es ist das Spiel um die Meisterschaft. Das ist nicht irgendeins.
Da geht um alles, ne?
Absolut. Und vor allem gibt es natürlich auch viel zu verlieren auf der anderen Seite, aber ebenso viel zu gewinnen. Und wie gesagt, wir spielen einen tollen Handball, sind eine super eingefleischte Truppe. Von daher bin ich da sehr entspannt bei den Spielen.
Sie sagen entspannt. Ich hoffe, das gilt auch für die Mannschaft. Aber da ist natürlich eine wichtige Frage. Wie macht man das, dass man nicht nervös wird, keine Angst vor dem Siegen bekommt?
Ja, also ich glaube, dass man nicht nervös wird, ist ausgeschlossen. Ich glaube, die Jungs haben natürlich in den letzten Wochen gemerkt, was da möglich ist. Und von Woche zu Woche, wo das dann auch ein bisschen greifbarer wurde, je nervöser wird man. Das hat man vielleicht auch bei dem Start gegen Gummersbach gesehen. Nichtsdestotrotz haben wir ja so ein gutes Urvertrauen in unser Spiel, so ein gesundes Selbstvertrauen, dass ich finde, dass wir auch in schwierigeren Phasen immer den kühlen Kopf bewahrt haben. Und ich mache mir da keine Sorgen, dass das auch morgen der Fall ist.
Ich denke, einen Namen müssen wir bestimmt noch mal erwähnen. Matthias Gitzel, der ist sicherlich der überragende Athlet der Füchse. Aber Handball ist ja kein Einzelsport. Wie schätzen Sie das ein? Wie profitieren die anderen in der Mannschaft von Ihnen?
Ja, ich glaube, das ist immer in Wechselwirkung zu sehen. Natürlich macht Matthias seit Jahren einen überragenden Job, hat sich extrem stark weiterentwickelt und ist eine absolute Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz. Nichtsdestotrotz lebt er auch davon, dass er natürlich Anspiele bekommt, dass jemand anders den Zweikampf gewinnt oder ihn zur Kreuzung holt. Aber natürlich auch durch sein Spiel, durch seine Torgefährlichkeit reißt er Lücken für andere Spieler. Das geht halt immer in Wechselwirkung einher.
Schauen wir mal auf die letzten Spiele der Füchse. Selbst wenn der Gegner immer eine Zeit mithält, die Füchse lassen einfach nicht locker, bis sie denn das entscheidende Momentum auch auf ihre Zeit ziehen können. Was ist denn das Rezept von Trainer Jaron Siewert? Woher kommt dieser Siegeswille?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile eine sehr starke Eingespieltheit, die uns da stark macht. Die Jungs kennen sich jetzt über Jahre hinweg sehr, sehr gut, haben viel zusammen spielen und trainieren können. Wir haben uns Stück für Stück entwickelt. Wir spielen einen enormen Tempo-Handball, was, glaube ich, viele Mannschaften irgendwann zermürbt. Man hat es auch bei dem Spiel gegen Gummersbach gesehen, wo es relativ lange ausgeglichen war. Und wenn wir dann so unseren Motor anstellen und nochmal 3-4 Tore extra machen können in kurzer Zeit, wird es für viele Mannschaften schwierig, da mitzugehen. Und das macht glaube ich, diesen ganz großen Unterschied.
Jetzt gibt's einen Neuzugang schon für die kommende Saison, den norwegischen Nationalspieler Tobias Gröndahl, der kommt quasi als Ihr Nachfolger zu den Füchsen. Sind Sie zufrieden? War das eine gute Wahl?
Ja, auf jeden Fall. Als ich das das erste Mal gehört habe, welcher Name da rumgeistert, war ich sehr zufrieden. Das ist ein toller Spielmacher, der sehr variabel ist, der, glaube ich, dem Spieler nochmal ein bisschen was anderes gibt, was wir auch brauchen können. Das freut mich sehr.
Sie haben es ja eben vorhin schon gesagt, Sie sind sehr optimistisch, was die Partie morgen bei den Rhein-Neckar-Löwen betrifft. Gehen wir mal vom Positiven aus. Sie machen das klar und Sie kriegen den Pott. Wie wird dann gefeiert?
Puh, da
alles außer Rand und Band.
Aus der Planung bin ich raus, aber wer Handballer kennt, weiß, dass man auch gut feiern kann.
Das sagt Paul Drucks, ehemaliger Kapitän der Füchse, der seine Profikarriere nach einer schweren Verletzung beenden musste. Morgen also das Spiel der Spiele, da geht's dann für die Füchse Berlin um den Meistertitel. Jetzt geht's nicht um Handball, sondern jetzt geht's um Blumen im weitesten Sinne, denn im Berliner Stadtpark Lichtenberg steigt heute ein großes Gartenfest. Der Landesverband Berlin, der Gartenfreunde e.V. lädt zusammen mit den Laubenpiepern der Bezirke zum Takt des Gartens 2025 ein. Was man dort erwarten kann, das beschreibt RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch.
Rosa, gelb, orange geflammt, Rosen in allen Farben duften und blühen üppig in den kleinen Gärten. Der lila Fingerhut ist fast 2 Meter hoch, Kirschen bekommen langsam rote Bäckchen. Wir sind bei Laubenpiepern im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde. Um 11.30 Uhr beginnt der Tag des Gartens 2025 hier mit einer Führung für alle Interessierten. Die lädt Gerd Schopper, Präsident des Berliner Landesverbandes der Gartenfreunde, herzlich ein.
Ja, die Kleingartenanlage Alwin Bielefeld ist eine der ältesten Anlagen im Bezirksverband Berlin-Lichtenberg. Und wir wollen den Besucherinnen und Besuchern des Festes die Möglichkeit geben, bevor sie dann in der Parkaue in Lichtenberg feiern, auch eine Kleingartenanlage kennenzulernen.
Das eigentliche Fest ist, wie eben gehört, nicht so weit draußen. Von 12 bis 22 Uhr läuft es im Stadtpark Lichtenberg, nähe S-Bahnhof Frankfurter Allee. Unter anderem sind alle 15 Bezirksverbände vor Ort, freut sich Marion Quart von den Berliner Gartenfreunden.
Die haben ja meistens ökologische Projekte in ihren Bezirken zu laufen. Darüber werden die berichten, ob es jetzt der Schaugarten ist oder der Naturlehrpfad, ihre Teilnahme am Landeswettbewerb der Kleingärtner, aber auch Naschprogramme. Also wir werden hier ganz viel naschen können, was schon geerntet werden konnte, Marmeladen, Konfitüre, Soßen, alles, was aus dem Kleingarten kommt.
Artenvielfalt, Kräuterkunde, Baumschnitt, alte Gemüsesorten. Es gibt viel zu entdecken und zu erfahren für die ganze Familie.
Wie man pflanzt mit Kindern, Topfen, Pflanzen, kleine zarte Pflanzen, pikieren, vereinzeln, sowas zeigen wir. Oder anständiges Wassermanagement. Einfach wie man das machen kann für einen Garten oder auch für einen Balkon.
Das Ganze hat auch einen ernsten Hintergrund. Die rund 70.000 Berliner Kleingärtnerinnen und Kleingärtner wollen zeigen, welch wichtigen Beitrag sie fürs Stadtgrün leisten. Dafür muss endlich das sogenannte Berliner Kleingartenflächensicherungsgesetz in trockene Tücher, fordert Laubenpieper-Verbandschef Gerd Schopper.
Dass wenn tatsächlich im Ausnahmefall Kleingartenflächen für andere Zwecke in Anspruch genommen werden müssen, dass dann in gleicher Größe auch zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme Ersatzflächen in der Stadt vorhanden sein müssen, damit die Flächenbilanz ausgeglichen bleibt. Das ist eigentlich unser Hauptanliegen. Und das soll in diesem Gesetz sein.
Denn die Begeisterung vieler Berliner fürs Freizeitgärtnern ist ungebrochen, bestätigt Schopper. Die Wartelisten für eine eigene Parzelle seien lang. Aber es lohne sich durchaus, bei den Verbänden auch mit diesem Anliegen heute Hallo zu sagen.
Wir freuen uns auf Menschen, die auch aktiv in den Vereinen sich engagieren wollen, die bereit sind, auch die Gemeinschaft zu pflegen und zu fördern. Und je eher wir Interessenten kennenlernen, umso besser ist es.
Das sagt Gerd Schopper, er ist Präsident der Berliner Gartenfreunde zum Takt des Gartens heute im Stadtpark Lichtenberg. Ja, und von Pflanzen und Blumen springt er dazu wieder in die Politik. Auch wenn das Gespräch zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump am Donnerstag freundlich verlaufen ist, die unberechenbare Zollpolitik von Trump macht der deutschen Wirtschaft weiterhin große Probleme. Ganz akut kann man das bei den Rohstoffen sehen. Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Peter Leibinger, hat deswegen im ARD-Interview der Woche die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Mehr dazu von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Engpässe in den internationalen Lieferketten sind aus der Corona-Zeit schmerzlich bekannt. Nun sorgt die US-Zollpolitik für neue Engpässe. Denn als Reaktion auf die US-Zölle beschränkt China die Ausfuhr von Rohstoffen. Und zwar nicht nur in die USA, sondern auch in andere Länder. Solchen Unsicherheiten sollte Deutschland mit einer strategischen Rohstoffreserve begegnen, sagt BDI-Präsident Peter Leibinger im ARD-Interview der Woche. Leibinger verweist darauf, dass der Bund eine strategische Nahrungsmittelreserve unterhält, die im Krisenfall der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln dienen soll. Warum sollten wir, so Leibinger wörtlich, nicht in den Dialog gehen zwischen Politik und Industrie und uns gezielt überlegen, wie wir unsere Rohstoffversorgung strategisch sichern? Eine solche Rohstoffreserve würde auch etwas kosten, gibt Leibinger zu, doch das lohne sich. Lob gibt's von ihm für die jüngsten Beschlüsse der neuen Bundesregierung, mit denen die Wirtschaft in Schwung gebracht werden soll. Mit den Steuererleichterungen für Investitionen und der ab 2028 geplanten Körperschaftssteuersenkung habe Schwarz-Rot die richtigen Themen aufgerufen. Wichtig seien auch die angekündigten Entlastungen bei den Energiepreisen sowie der Abbau von Bürokratie. Ein Stimmungsumschwung sei auch deshalb drin, weil die Unternehmen jetzt nicht mehr das Gefühl hätten, dass ihnen mit Misstrauen begegnet werde. Das habe das Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft in Zeiten der Ampelkoalition belastet.
Soweit der Bericht von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Ja, und das Interview mit BDI-Präsident Peter Leibinger, das hören Sie hier nachher gegen kurz nach 3:30.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Stellen Sie sich vor, Sie würden mit einem Theaterbesuch Ihre persönliche Klimabilanz verbessern. Das wäre doch eigentlich mal ein Anreiz, eine Karte zu kaufen. Genau das versprechen die Mitglieder der Recherchetheatergruppe Flynnworks. Ihre neue Performance soll nicht nur klimaneutral sein, sondern klimapositiv. Daher auch der Titel Carbon Negative. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat sich gestern die Premiere in den Berliner Sophienseen angeschaut und ich wollte von ihr wissen, ob sie dabei wirklich positiv auf unser Klima eingewirkt hat.
Na, immerhin habe ich keinen CO2-Fußabdruck hinterlassen, weil ich nämlich mit dem Fahrrad zu den Sophienseen gefahren bin. Andere waren mit der S-Bahn da oder mit dem Auto. Das wurde am Anfang abgefragt, um berechnen zu können, wie viel CO2 die Performance produziert hat, inklusive Reisen des Teams, Material, Strom. Und dieses CO2 soll dann eben jetzt am besten überkompensiert werden, damit wir bei Carbon Negative landen. Und da wird dann eben auch das Publikum nach Projekten gefragt, in die man am besten investieren könnte.
Ja, und spielt das Publikum denn auch gut mit?
Ja, es finden sich zumindest zwei Frauen, die auf der Bühne dann nach Projekten googeln und parallel dazu erzählen die Performer Konradin Kunze und Andi Otto von den Anfängen des CO2-Handels mit Zertifikaten. Wie Renat Heuberger 2006 die Firma South Pole mit der Idee gegründet hat, CO2 mit Klimaprojekten auszugleichen. Damit ist er Millionär geworden. Und bei der Vorstellung einiger Projekte von South Pole wird es dann interessant, weil sich zeigt, dass hier eigentlich mit Gedankenspielen Berechnungen gemacht werden. Also es gab ein millionenschweres Projekt in Simbabwe, das nichts weiter getan hat, als einen Wald nicht abzuholzen. Im Vergleich zu einer Fläche, die dann abgeholzt wurde, hat man eben viel CO2 gut gemacht. Und dann kommt auch eine Biologin zu Wort, die das Konzept des Bäumeaufforstens kritisiert, weil es eben gar nicht so viel Land gibt, wie es bräuchte für den Ausgleich des Flugverkehrs.
Die Performance will also das Freikaufen durch Klimazertifikate kritisieren, habe ich das richtig verstanden?
Genau, es will offenlegen, dass die Idee, sich vom Klimawandel freizukaufen, ein Wunschtraum ist und das Greenwashing von Firmen wie Gucci, die durch die Zertifikate angeblich klimaneutral produzieren, eine Farce ist. Aber Flynnworks gehen noch weiter und sagen, das ist Klimakolonialismus, was hier stattfindet. Unser Leben in Deutschland soll bleiben, wie es ist, aber in Kenia oder Zimbabwe sollen ganze Dörfer aus sogenannten Klimaschutzzonen verlegt werden oder die Frauen sollen dort doch bitte mit Solarkochern kochen. Wir tun das aber natürlich nicht.
Klingt lehrreich, aber ist das nicht mehr Aktivismus als Kunst?
Naja, also wer jetzt Theater mit Figuren und Geschichten sehen will, der ist hier falsch. Aber Flynnworks sind schon sehr gut darin, kein trockenes Aufklärungstheater zu machen, sondern mit visuellen Elementen zu arbeiten, mit Musik und mit Humor. Die Bühne ist ein Labor, wo Algen und kleine Moosballen gezüchtet und abgefackelt werden, wo elektronische Musik gespielt wird, wo es auch mal böse wird, als man uns bei einer Atemübung vorrechnet, wie viel CO2 wir beim Ausatmen produzieren und dass unser aller Klimasuizid natürlich das allerwirkungsvollste wäre. Also das ist schon erhellendes Dokumentartheater, das auch konstruktiver endet, als man erwarten würde. Man kann sich dann sogar dafür bezahlen lassen, selbst mit dem Solarkochen anzufangen. Aber klar, der Abend hat ein aktivistisches Anliegen. Die Reduktion der CO2-Emissionen, wer darauf jetzt schon keine Lust hat, der wird hier auch keinen Spaß haben.
RBB-Theaterkritikerin Barbara Behrendt war das über die Premiere von Carbon Negative gestern Abend in den Berliner Sophiensälen. So, kurz vor 10. Draußen wartet schon Matthias Gindorf, der übernimmt hier gleich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende, auch wenn das Wetter nicht so doll wird, ist ja Regen angesagt. Machen Sie was draus. Und Jonas Ziegler, falls Sie denn mit dem Auto unterwegs sein sollten, sagt Ihnen jetzt, wo Sie da genau aufpassen sollen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A115 Dreieck Nutetal Dreieck Funkturm. Zwischen Potsdam, Babelsberg und Kleinmachnow sind in beiden Richtungen Leute auf der Standspur. Auf der westlichen A10 Richtung Dreieckhafenland Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest, es dauert 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin-Charlottenburg, die Hartenbergstraße ist zwischen Steinplatz und Joachimsthaler Straße in Richtung Zoo nach einem Unfall gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes gesperrt bis Montagabend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Laut Welt am Sonntag soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Demnach sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er wolle sich das Thema noch in diesem Jahr auf Wiedervorlage legen, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat die Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze. Ronald Lessig.
Um die Kassen zu stabilisieren, sollte die Beitragsbemessungsgrenze bei den Krankenversicherungen auf 8.050 Euro angehoben werden, schlägt Pantazis vor. So wie das bereits bei der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall ist. Bisher müssen nur bis zum Bruttoeinkommen von 5.512,50 Euro Beiträge in die Krankenkasse gezahlt werden. Alles oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei.
Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. In die Digitalisierung. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden.